Boah, es sind hier drin gerade 30 Grad. Ich möchte aber trotzdem mal wieder einen Podcast aufnehmen, weil es ist so viel passiert. Aber meine Güte, es ist super, super, super unerträglich gerade. Aber naja, nützt ja nichts. Es sind 40 Grad hier drin auch gefühlt, nicht ganz. Aber irgendwie müssen wir da gerade alle durch. Es soll ja wieder ein bisschen besser werden. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich zum Beispiel die letzten Tage gar nicht so viel gespielt habe. Es ist einfach viel, viel, viel zu heiß. Und wenn ich den PC anschmeiße oder irgendeine Konsole, die dann hier so durchrattert, dann hast du ganz schnell 1000 Grad. Also das, also von 30 auf 1000, das geht so schnell. Und deswegen habe ich gar nicht so viel gespielt. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, viel rumzuhängen und zu duschen und gar nicht so wirklich viel zu machen. Weil diese Hitze, die macht einfach müde. Sie macht schlapp und ich finde, sie macht auch so unruhig. Ich bin irgendwie die letzten Tage sehr, sehr, weiß ich nicht, mein Körper sehnt sich einfach nach mal so was Kühlem, dass wenn ich das Fenster aufmache, dass da kühle Luft kommt. Aber ich mache das Fenster nachts um 12 auf und ich kriege sogar noch einen Schlag. Und das macht mich ehrlich gesagt fertig. Aber gut, was soll ich da von mir erzählen? Ich glaube, so geht es gerade ganz, ganz vielen Menschen. Außer vielleicht alten Menschen, die, beim Schulweg auch durch Vulkanasche laufen mussten, barfuß durch 30 Tornados. Und die werden wahrscheinlich das irgendwie so ein bisschen versuchen zu copen und zu sagen, ah, das war schon immer so. Das war ein Rekordwert, aber es war schon immer so. Wie auch immer. Ja, es ist wieder viel los gewesen, trotz dieser Hitze. Wahrscheinlich sind auch alle durchgedreht irgendwie, weil es gab Neuigkeiten zu Steam Machine, es gab Neuigkeiten bei Xbox, es gab Neuigkeiten bei PlayStation und Bungie. Aber ein bisschen gespielt habe ich auch noch. Ein bisschen. Das war jetzt aber nicht allzu viel. Fangen wir mal ein bisschen mit den News an. Es war jetzt sehr, sehr turbulent. Und wir fangen mal vielleicht mit einem Thema an, was ich jetzt gar nicht so deep behandeln möchte, nämlich GTA 6. Und zwar wurde ja da jetzt bekannt gegeben, dass es vorbestellbar ist. Und da kamen ja auch in dem Zuge dann die Preise raus. Nämlich 79,99 und 99,99. Ich habe auch ein Video auf YouTube dazu gemacht, weil ich das ganze Thema so ein bisschen schwierig finde, auch wenn ich mich auf dieses Spiel freue. Aber wir wissen unterm Strich ja immer noch gar nicht so viel von diesem Spiel und haben nicht mal, eine Minute zusammenhängendes Gameplay von dem Ding gesehen oder mal eine Sekunde aus diesem Spiel, wie man es denn so auch in der Third Person spielt, mit dem HUD und allem so. Also gar nichts gesehen. Sondern nur zwei Trailer und einer davon bestand ja auch in Teilen aus Gameplay, aber halt aus so ein Cinematic-Camera-Look, was ich dann immer so ein bisschen schwierig finde. Klar, es ist für einen Trailer, ne? Es ist Marketing, es soll ja auch alles cool aussehen, okay. Aber ich tue mich schwer damit dann so viel rein zu interpretieren, wie das viele andere tun, weil, wow, Alter, ich war nicht so deep drin, aber die GTA-Fanbubble, die ist ja auch schlimm. Holy shit, ey. Also, da gibt's ja gar keine Reflexion, da gibt's ja, oder wenig, ne? das wäre jetzt auch wieder zu pauschal, aber da gibt's wenig Reflexion, da gibt's wenig Raum für Kritik, habe ich das Gefühl. Da wird alles geglazed, was Rockstar irgendwie macht und die Community als die wird sehr, 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 sehr hoch ins Regal gestellt. Kann man alles machen, kann ich selbst wenig mit anfangen. Ich finde, man muss ein wenig Raum für Kritik lassen. Ne? Auch wenn so GTA, klar, ich freue mich auch drauf und ich glaube, die Freude ist auch irgendwo berechtigt, weil da steckt viel Arbeit drin, das wird krass, da stecken Dinge drin, die wahrscheinlich ein Videospiel in dem Ausmaß für die nächsten 10 Jahre nicht machen kann. Und deswegen wird das einfach per se schon ein spannendes Mediaprodukt. Was aber trotzdem schwierig ist im Zuge der Vorbestellung, ne, wie gesagt, dass man zum einen halt gar nicht so viel weiß, also ne, dass wir so mal so richtigen Gameplay-Deep-Dive, nicht mal Deep-Dive, ein Gameplay-Trailer, so wie damals bei GTA 5, es gab ja auch einen Gameplay-Trailer und so einen haben wir bis jetzt immer noch nicht bekommen, aber du kannst es trotzdem vorbestellen. Das finde ich ein bisschen quatschig insgesamt, vor allem weil Leute das gerade so viel vorbestellen und ich mir denke, chill doch erstmal, warte doch erstmal ein bisschen ab, wir wissen ja noch gar nichts. Und ich habe das Gefühl, da wird gerade so blind vertraut und auch wenn ich das gerne würde und mich da auch ein bisschen vom Hype gerne mitreißen lassen würde, aber wir haben ja bei Cyberpunk gesehen, was so blindes Vertrauen gegenüber einem Entwickler, der ja unfassbar viel Credibility hat, nämlich CD Projekt Red, und da waren ja alle begeistert von Witcher 3 und das nächste, das große, das kann ja dann auch nur gut werden. Und dann war es halt so, wie es war. Und deswegen, ich bin grundsätzlich einfach nicht mehr so hyped auf Sachen, weil ich oft genug gesehen habe, wie das auch in eine andere Richtung schlagen kann. Und ich will niemanden dem Hype absprechen. Ich bin da halt einfach ein bisschen vorsichtiger, weil ich weiß, dass die Fallhöhe dann nur umso höher sein kann. Und bei GTA ist sie halt leider auch durch diesen Hype so unfassbar hoch. Also, wenn da etwas nicht passt, dann rutschst du schnell von diesem Olymp aus und purzelst erstmal 6.000 Meter in die Tiefe. Und dann tut es halt noch mehr weh. Aber ja, wie gesagt, ich finde es gerade ein bisschen dünn von der tatsächlichen Infolage, weil es wird so viel spekuliert und so viel als Tatsache angesehen in dieser Bubble. Heilige Scheiße. Und wie sehr man da vorsichtig sein muss, es gibt so viele Beispiele. Der Preis, also da das ging ja los von mindestens 100 Euro bis zu 150 Euro für GTA, irgendwelche Gerüchte, was jetzt auch falsch ist, weil du kannst es ab 79,99 spielen. Dann gab es auch im Nachgang Troll-Sachen, die sich dann aber auch als Troll-Sachen rausgestellt haben, aber wo auch alle gedacht haben, oh, das ist real oder irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Gameplay-Schnipsel, die irgendwo heimlich aufgezeichnet wurden, aber dann war es eigentlich nur mit AI erstellt. Oder jetzt ganz, ganz frisch auch, ein perfektes Beispiel. Sollte sich angeblich jetzt GTA 6 39 Millionen Mal schon vorbestellt haben. Und das war eine Zahl, bei der ich sofort skeptisch wurde. Und das hat sich jetzt auch als Fake News rausgestellt. Und die ganzen GTA Inside und GTA Leaks Accounts, die haben das auch alle geshared, haben das alle geteilt, so als Fact. Und wenn du mal die Quellen dann überprüfst, das hat hingeführt bis zu einem Reddit-Account, wo ein französischer Händler genannt wird, der das spreadet. Aber den gibt's gar nicht. Also diesen französischen Händler überhaupt nicht eingetragen als französischer Händler. Das ist aus der Luft gegriffen. Und ich glaube, mit GTA ist das mit so ganz vielen Sachen, weil sich dann schnell auch Leute einfach profilieren wollen, Klicks farmen wollen mit irgendwelchen krassen Leaks oder Infos, die es aber gar nicht gibt. Und deswegen gibt es so viel Quatsch zu dem Spiel im Netz. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass sich die Bubble da trotzdem profiliert, dass sie da so deep drin sind und es besser wissen. Und man weiß ja so viel mehr schon über das Spiel. Ist okay, nee. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Also selbst wenn wir mehr wüssten, inoffiziell. Aber von offizieller Seite finde ich das Marketing ein bisschen weird. Und dass du allein aufgrund, dadurch, dass es GTA heißt, die Vorbestellung pusht. Nicht mal mit dem Trailer. Ich habe wirklich gedacht, okay, wenn ich mein YouTube-Video hochlade, 24 Stunden später gibt es Trailer 3 und der zeigt uns dann Gameplay und räumt so ein bisschen meine Kritik aus. Aber kam auch nicht. Deswegen, ich bin gespannt, wann das kommen soll. Was mich aber noch ein bisschen mehr stört, ist, dass es eben die Ultimate Edition gibt und die geht halt darüber hinaus, was so Cosmetics angeht. Also da sind halt auch Features drin, wo ich mir denke, naja, das erwarte ich eigentlich in Standard-GTA und das umfasst dann so Sachen wie zum Beispiel, dass du wie in Forza Horizon 6 Autos findest, so alte, und dass die dann aufbereiten lassen kannst und mit denen rumfährst. Das ist exklusiv für Ultimate Edition, dass einige Stores exklusiv dort sind und du die dann in der Standard-Edition nicht mal betreten kannst. Dass du ein Ganggelände einer großen Gang in GTA 6 auch überhaupt nicht hast, und in der Ultimate Edition kannst du dort Raubüberfälle machen und sowas. Finde ich ein bisschen schwierig. Also bei Cosmetics oder so, oder dass es dann heißt, ja, wenn GTA Online kommt, also Spoiler, es ist jetzt zum Start, gibt es noch kein GTA Online, aber wenn es dann mal kommt, dann kriegst du 10 Millionen Credits oder irgendwie so ein Kram oder sowas. So von mir aus so, I don't care. Aber dass du dann Features auch exkludiert hast, das finde ich ein bisschen wild und komisch und gefällt mir nicht. Und ich finde es auch gerade schwierig, das überhaupt vorzubestellen, weil du weißt halt gerade gar nicht, was hat denn die Standard-Edition zu bieten? Ne, wie viele Stores von was und was bieten die an, gibt's da? Was für Tattoos kannst du in einem normalen Tattoo-Studio machen, wenn es denn eins gibt? Und sind das dann so ein Anker und so ein Apfel oder ein hässliches Tribal? Oder gibt's dann auch coolen Stuff? Oder muss ich dafür die Ultimate-Edition bezahlen, weil da gibt's dann halt den richtigen Tattoo-Store? Ne, sowas halt. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ich meine, klar, du kannst die Standard-Edition vorbestellen und dann das Ultimate-Upgrade-Pack. Also du kannst immer noch im Nachgang upgraden. Das geht, aber ich finde es trotzdem irgendwie das falsche Signal an eine Firma zu senden, so dass sie nichts zeigen muss und die Leute schmeißen trotzdem Geld in den Topf. Kann man natürlich machen, ich warte halt noch, vorher möchte ich das ehrlich gesagt gar nicht machen. Was aber tatsächlich ein bisschen kritischer gesehen wird, ist die Tatsache, dass die Launch-Version in der physischen Box nur einen Download-Code enthält. Also ihr bestellt das dann, weiß ich, bei Mediamarkt oder Amazon oder wie sie alle heißen, vor, dann kriegt ihr eine Box, zahlt im Zweifel auch noch Versandgebühren und dann ist da halt nichts drin, außer ein Downloadcode. Und das ist traurig. Das ist echt traurig. Und wisst ihr, was noch trauriger ist? Kurz danach kam ein Leak eines relativ glaubwürdigen Leakers aus dem europäischen Retailhandel und der hat gesagt, hey, es erscheint aber noch eine Version mit Disc und halt schon einen Monat später, also schon im Dezember. Und ja, keine 24 Stunden später hat Rockstar das auch indirekt bestätigt, also dass die Launch-Version einen Download-Code enthält und dass eine spätere Version dann auch die Disc enthält. Und das ist halt, also wer das jetzt vorbestellt hat, ich würde es stornieren, ehrlich gesagt. Weil du zahlst im Zweifel mehr, also irgendwie, ne, dann noch mit Versand, wie gesagt, und zahlst vielleicht 85 oder 105 Euro oder so. Und dann bekommst du einfach das Gleiche, wie die, die es digital kaufen. Nur die es digital kaufen, da kannst du sicher sein, die haben auch schon den Preload. Und ich weiß ja nicht, ob ich meinen Download-Code, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei welchem Händler bestelle, auch schon vorher kriege, dass ich das herunterladen kann. Oder ob ich dann irgendwie 300 Gigabyte zum Launch dann erst runterladen muss und dann erst mal den ganzen Tag beschäftigt bin. So, das ist ein großes Fragezeichen. Und dann hast du nicht mal eine Disc dabei, aber wenn du einen Monat oder zwei Monate wartest, dann hast du die plötzlich und kannst das Spiel theoretisch auch sogar wieder verkaufen oder auch vielleicht dann günstiger gebraucht einkaufen. Also da, boah, also das finde ich crazy und ich glaube, da gibt es gerade zu Recht sehr viel Shitstorm, dass du da so wenig bekommst. Und ich erinnere mich noch so vor 10 Jahren, hast du noch irgendwelche Maps und Karten und sonstige Infos in so Spieldings gehabt. Und jetzt hast du nicht mal mehr das. Jetzt hast du nicht mal mehr so einen Sicherheitshinweis oder so. Wo du denkst, sag, guck mal, ja, habe ich wenigstens etwas, was noch in der Box klappert. Das ist sehr, sehr traurig. Und da kann ich verstehen, dass die Leute da auch gerade sehr angepisst sind. Aber wie gesagt, schaut euch das YouTube-Video an, da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt, was so meine Problemchen damit sind und da rate ich einfach auch hier nochmal ein bisschen zu Geduld und es ist noch ein bisschen hin. Digitale Downloads können auch nicht ausverkauft sein, also wenn ihr erst in 1-2 Monaten vorbestellt, ist das, habt ihr das Gleiche. Ihr habt keinen Nachteil dadurch. Ja, okay, dann machen wir jetzt mal mit einem Thema weiter, das zieht sich so ein bisschen jetzt wie so ein roter Faden durch. Und zwar gehen wir mal zu Steam Machine. Und zwar hat Valve einfach die Steam Machine gelauncht. Also ohne zu sagen, hey, in 4 Monaten oder so kommt's zu dem und dem Preis, sondern es war einfach so, dass der Preis hier ist es. Und der war schockierend. Das Einsteigermodell, ich glaube, es waren 1039 mit 512 GB ohne Controller. Und dann nochmal 1100 noch was, wenn du einen Controller haben willst. Und bis hin zur 2-Terabyte-Version, also es gibt keine 1-Terabyte, sondern direkt 2-Terabyte, dann bist du bei 1,3 und 1,4 schon. Und das ist heftig. Das ist heftig, vor allem, weil dann auch die ersten Benchmarks von Linus Tech Tips und Digital Foundry gezeigt haben, das Ding ist so stark wie eine PS5. Also die meiste Zeit sogar minimal drunter tatsächlich. Und das ist super, super enttäuschend. Und ich weiß dann auch am Ende gar nicht, wofür ist dieses Ding eigentlich da. Also das Ding ist halt wirklich für Leute, die super privilegiert sind und voll im Steam-Universum drin sind. Weil wenn du das als Consolero kaufst, ist das ein recht schlechter Deal. Weil dann, also was willst du mit 512 GB? Also was willst du damit? Du könntest selbst, wenn GTA 6 dann irgendwann für PC kommt, du könntest nicht einmal GTA 6 und Call of Duty, also zwei Spiele, auf diesem System installieren. Das ginge nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn. Und dann denke ich mir, okay, dann bringt diese Version ja schon nichts. Dann musst du die kaufen, plus, ne, einen Controller brauchst du halt, plus noch eine Speicherkarte, die dann ja auch nochmal ein gutes Stück was kostet. Und dann bist du halt, selbst wenn du es auf einem billigen Weg machst, bist du ja automatisch schon bei 1,2 und hast du noch nichts gespielt. Und das sind halt Preise, die sind so fernab der Möglichkeiten, die die Leute gerade einfach haben. Und das ist so, damit lockst du nicht die Konsoleros hervor, weil die Konsoleros sind ja tendenziell immer die auch so ein bisschen preisbewusster sind. Das sind nicht die sich für 3.000, 4.000 Euro im Gaming-PC irgendwo hinknallen, sondern ne, das sind ja dann wirklich auch Leute, die ein bisschen aufs Geld achten müssen und vielleicht, ne, die sich zwar vielleicht dann mal hin und wieder so ein AAA-Spiel leisten können, aber eher, weil es mal so kleckerweise Beträge sind, die dann irgendwie noch zusammenraffbar sind und nicht nur so ein Batzen von 1.300 Euro oder sowas. Und das lässt auch so ein bisschen in die Zukunft blicken, was mal Konsolen kosten werden. Also wenn wir jetzt mal an eine PlayStation 6 oder eine Xbox Helix, wie der Projektname ja gerade ist, denken, die ja viel, viel stärker sein sollen als das, was die Steam Machine jetzt ist. Was soll die denn kosten? 1.500, 1.700, 2.000? Ich meine, es gab ja auch bereits Gerüchte, dass die nächste Xbox zwischen 1.000 und 1.500 kosten soll. Und ehrlich gesagt, ich finde, 1.000 wäre jetzt sogar schon wenig. Wenn ich mir den Preis der Steam Machine angucke, finde ich das wenig. Weil 512 Gigabyte Ding werden sie, glaube ich, nicht mal mehr anbieten. Ich glaube, die kleinste Version wird ein Terabyte sein, weil 512 Gigabyte ist lachhaft. Also damit kommst du nicht weit. Und dass die Maschine jetzt auch den Sprung, also 512 oder 2 Terabyte, finde ich auch ist ganz irre. Also so eine 1 Terabyte Dings, das brauchst du halt schon, finde ich. Außer du bist halt wirklich jemand, der immer das neueste FIFA oder beziehungsweise EA Football Club spielt und maximal noch ein Call of Duty dazu oder so oder Fortnite. Also wenn es das ist, okay. Aber ob du dann eine 1.500 Euro Konsole brauchst, weiß ich auch nicht. kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Aber jedenfalls weiß ich jetzt am Ende nicht, für wen diese Plattform gemacht ist, weil für PC-Gamer ist sie zu schwach, für Konsoleros ist sie zu teuer. Im Prinzip ist sie für PC-Spieler, die so viel Geld haben, dass sie sich sagen, ach komm, im Wohnzimmer hätte ich auch noch gern so ein Ding. Aber das ist halt eine Nische, das ist kein Massenprodukt, das ist am Ende ein Gerät, was sich nicht so richtig in der Masse durchsetzen kann. Und ich weiß auch gar nicht, wie sinnvoll jetzt ein Kauf davon ist, weil wir wissen gar nicht, ich meine, klar, das ist durch die Speicherkrise, ne, dass das jetzt so extrem teuer ist, ausgelöst durch den KI-Boom, aber was ist in 2 Jahren? Weil es wird ja so ein bisschen spekuliert, ja, 2028, 2029, da könnten sich die Preise wieder deutlich nach unten regulieren. Was ist denn, wenn es dann so einen Preisverfall gibt? Wenn also, dann könnte ja die Steam Machine die krasseste Preisinflation eines Technikgeräts ever erleben. Also wenn das dann plötzlich den Preis hat, den man eigentlich vermutet hätte, hätten wir diese Krise nicht. Also 700 Euro oder sowas. Was ist, wenn du innerhalb von 2 Jahren einen Preisverlust von 600 Euro hast? Das wäre Wahnsinn. Und ich meine, klar, das ist Spekulatius, aber das kann ja sogar sein. Und ehrlich gesagt wäre es sogar noch ein Traumszenario, weil dann hätten wir am Ende trotzdem endlich wieder günstige Preise. Ich hoffe nicht, dass sich das noch ein bisschen länger zieht mit diesem Wahn und dass diese KI-Blase mal platzt. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Für mich ist die Steam Machine jedenfalls nix. Ich hab einen Gaming-PC. Ich bin auch froh, dass ich den geholt habe, bevor der Wahnsinn komplett losging. Wer da jetzt irgendwie was holen möchte, es tut mir wirklich leid für die Leute, weil du zahlst wirklich dich dumm und dämlich, leider. Und die Steam Machine leidet jetzt so ein bisschen drunter, weil sie haben ja nicht mit diesen Preisen kalkuliert und dachten sich jetzt wahrscheinlich, okay, wir haben diesen ganzen Produktionsaufwand haben wir jetzt ja, so wann sollen wir sie denn rausbringen? Nächstes Jahr wird es dann besser? Keine Ahnung. Und je länger sie das aufschieben, desto mehr Kosten haben sie und ich glaube, sie haben jetzt einfach gesagt, komm, scheiß drauf, es muss jetzt halt einfach raus. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie dann so die Verkaufszahlen werden. Ich denke mal, wir werden ja innerhalb von einem Jahr vielleicht so 2, 3, 4 Millionen maximal sehen. Ich glaube, das wird nicht so sonderlich viel sein. Vielleicht sogar eher weniger. Deswegen bin ich gespannt. Es ist ein Gerät, was mich jetzt unterm Strich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich schon irgendwo auch gedacht habe, boah, die Steam Machine hätte grundsätzlich das Potenzial, den Konsolenmarkt aufzuwirbeln. Aber mit dem Preisgefüge auf gar keinen Fall. Aber wo wir schon bei exorbitanten Preisen sind, da sind wir nämlich im Hause Microsoft auch sehr gut aufgehoben, weil die haben sich gedacht, hey, wir haben zwar schon letztens die Xbox-Konsolen teurer gemacht, aber lass sie uns doch noch mal teurer machen. Weil Speicherkrise, ne, wegen KI und so, wird jetzt alles teurer. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne, KI-Blase. Wir haben jetzt das Unternehmen mit Microsoft, die ganz wesentlich an diesem Wahn beteiligt sind, die hunderte Milliarden in diese Bubble pusten und jetzt ihre eigene Hardware nicht mehr verkaufen können, weil sie dadurch so teuer geworden ist. Das ist wirklich, das ist insane. Das kann man sich nicht ausdenken. Der Witz schreibt sich aber hier von alleine. Und die Konsole wird jetzt, je nachdem, um $100 bis $150 teurer. Also es war jetzt nur vom US-Markt die Rede, aber es soll wohl auch jetzt global treffen. Nur da wurden nie Preise genannt. Also auch auf dem News-Artikel hat Xbox keine Preise genannt. Das mussten sich die Fans dann selber ausrechnen, weil das war denen, glaube ich, dann schon zu unangenehm, tatsächliche Verkaufspreise zu nennen. Und wenn dir das sogar schon zu unangenehm ist, dann machst du, glaube ich, irgendwas nicht ganz richtig, würde ich mal vermuten. Und das nicht ganz richtig äußert sich in den Zahlen. Eine Xbox Series X mit Laufwerk kostet jetzt $750. Das sind 250 Euro mehr, als sie zum Launch gekostet hat. So für 750 hast du eine Kiste mit Controller und noch kein Spiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel GTA 6 dazu holst in der Ultimate Edition, dann hast du eine Konsole mit Controller und Spiel für 850 Euro. Das ist kompletter Wahnsinn. Und da habe ich auch mir so Gedanken gemacht und ich denke mir, hey, die haben jedes Quartal rückläufige Hardwareverkäufe und die haben jetzt gerade gemerkt, ach shit, der Game Pass, der ist irgendwie an den Erfolg der Konsole gekoppelt. Und je mehr Konsolen wir verkaufen, desto mehr Game Pass verkaufen wir auch irgendwie. Und jetzt drosseln sie ihre eigenen Hardware-Verkäufe dadurch. Das ist Wahnsinn. Ich meine, sie könnten ja einfach aus diesen, was weiß ich, wie viele zig Milliarden das sind, die sie in diese KI-Bubble pusten. Nehmt doch mal von diesen, weiß ich nicht, 100, 150, 200 Milliarden, nehmt doch mal so 5 weg. Reichen 2, glaube ich sogar. Und von denen subventioniert ihr mal ein Jahr die Konsolen. Und dann verkauft ihr die auch. Vor allem jetzt vor GTA 6, wo wirklich auch anhand von Analysen gesagt wird, hey, die Konsolenverkäufe werden dadurch angekurbelt. Da ist es doch wichtig, dass du eine Konsole hast, die gekauft wird, weil das Spiel einfach mega das Ding wird. Und nicht nur, dass das Spiel selber auch verkauft wird, auch die ganzen Online-Verkäufe, die darüber laufen, GTA Online, die ganzen Mikrotransaktionen, DLCs, auch daran verdient dann Xbox mit, wenn das über den Xbox Store verkauft wird, weil sie eine Lizenzgebühr dafür immer erhalten. Für jeden Kauf kriegen die eine gewisse, lass uns Provision nennen, ist ja auch egal, aber sie verdienen anteilig daran. Und dass sie sich jetzt gerade in eine Position bringen, dass die PlayStation 5 $100 günstiger ist, ja, was kaufe ich mir denn da wohl? Surprise, surprise. Und das ist also so ein dämlicher Zeitpunkt. Kannst du dir nicht ausmalen. Aber gut, ich habe auch komplett, also je mehr man sich mit Xbox beschäftigt, desto mehr verliere ich meinen Verstand. Weil ich finde das auch so interessant, ne? Weil wir haben ja, also am Anfang wurde ja so Asher Sharma-Hype, hey, neues Logo, we are Xbox und jetzt haben die Mitarbeiter eine Xbox@E-Mail und manche, also jetzt gibt es wieder auch Exclusive, aber nur 2 und Halo und Fable und so, die kommen trotzdem alle und Forza Horizon für PlayStation. Aber hey, wir gucken mal. So, hey, super. Und jetzt aber die harten Fakten, es werden 1000 Leute entlassen, es werden Studios wahrscheinlich geschlossen oder verkauft werden oder dass die sich freikaufen müssen, die Konsolen werden teurer, klasse, super. Das, ne, wenn es mal ums Eingemachte geht, dann kommt nur Scheiße dabei rum. Aber ich glaube, wir werden generell noch sehr viel Katastrophen erleben von was wir da so aus dem Umfeld hören. Und jetzt, ich meine, ich mache die Folge jetzt gerade so zum Ende Juni. Zum 1. Juli rollt eine der schlimmsten Entlassungswellen seit längerer Zeit jetzt auf uns zu, durch die gesamte Branche hinweg. Und ich glaube, da könnte ich dann auch noch mal eine Folge machen, weil das wird noch mal richtig reinknallen. Aber ein Unternehmen hat uns das schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich Sony. Die haben sich gedacht, ja, wir entlassen mal einen großen Teil von Bungie. Und zwar einen großen Teil des Destiny-Teams und teilweise ein paar Leute aus dem Marathon-Team. Die müssen gehen, weil, ja, das müssen wir ein bisschen aufrollen. Und zwar hat man wirklich gedacht, und das sieht man jetzt ganz gut daran, dass Marathon das nächste Destiny wird. Dass das ein Millionenseller wird, dass sich alle das kaufen, dass das super viel gespielt wird. Und das kam nicht so. Und ich frage mich auch, wie man auf die Idee gekommen ist, weil ich habe es mir natürlich auch angeguckt und es ist ein gutes Ding. Es ist zum Beispiel aber gar nichts für mich. Es ist ein sehr nischiges Ding im Gegensatz zu Destiny 2, was ein super massentaugliches Ding ist. Aber Marathon ist es nicht. Das ist ein tolles Ding für eine bestimmte Zielgruppe und das wusste Sony anscheinend nicht. Und auch die Führungsetage bei Bungie hat das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so ist. Und da frage ich mich, hey, es gab doch aber schon Playtest und so einen Scheiß. Das muss man ja irgendwann ab einem gewissen Punkt gemerkt haben, dass das eher was für eine bestimmte Zielgruppe ist und gar nicht so oder unwahrscheinlich diesen Impact von Destiny 2 nochmal aufgreifen kann. Aber die sind da voll drauf angesprungen. Die sind da voll reingerannt in das Ding. Und ja, jetzt die Konsequenz, es kam jetzt nicht so. Destiny 2, klar, ist jetzt auch irgendwann mal ausgenudelt, das Ding. Und jetzt sollen die Leute gehen. Und das hat auch mittlerweile ist es mein Lieblings-Sony-Mitarbeiter, das war ja lange Zeit immer Jim Ryan, der ist ja nicht mehr da. Jetzt ist es Herman Hulst. Der ist mindestens genauso eine Flachpfeife wie Jim Ryan. Also der führt das Erbe der Katastrophe weiter. Und zwar unter seiner Führung wurde Bluepoint geschlossen. Bluepoint, das ist das Remake-Studio, die Demon's Souls gemacht haben und eigentlich auch Bloodborne remaken wollten. Aber was ja kein grünes Licht bekommen hat. Und dann hat Sony gesagt, ja, dann müssen wir euch halt schließen. Beziehungsweise sie sollten ja eigentlich noch ein Live-Service-Game machen, aber was dann auch gecancelt wurde. Alles unter Herman Hulst, das ist eine richtige Ikone. Japan Studios wurde unter seiner Führung geschlossen. Ganz viele Live-Service-Spiele wurden ja auch in Entwicklung gegeben, aber wurden auch wieder gecancelt. Das sind alles Budgets. Concord, der Multimillion-Flop der Videospielgeschichte, auch unter seiner Führung. Er wollte dieses Ding, er wollte dieses Studio, er wollte dieses Spiel, was nach 2 Wochen schon wieder eingestellt wurde und 400 Millionen verschlungen hat. Und jetzt, muss jetzt verkünden, ja, Bungie lief jetzt auch nicht irgendwie so. Müssen wir jetzt auch hunderte Leute entlassen. Klasse. Also ihr habt wirklich ein Traditionsstudio zugrunde gerichtet. Und man muss ja wirklich sagen, Destiny 2 war ein gigantischer Erfolg. Hat wirklich Milliarden gemacht. Ist eines der erfolgreichsten First-Person-Shooter-Franchises im Westen. Also wirklich in den Top 5. Das ist ganz, 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 ganz krass, diese Marke. Und die haben es geschafft, dass innerhalb dieser kurzen Zeit, wo Bungie zu Sony gehört, komplett gegen die Wand zu fahren. Und das Interessante ist ja auch, es gibt jetzt gerade gar keine Spieleentwicklung bei Bungie. Also, die haben nicht mal gesagt, hey, wir haben ja trotzdem kompetente Leute da, lass uns doch mal einfach Destiny 3 machen. Oder einfach ein Spiel, so tobt euch aus, aber es muss irgendwie massenkompatibel sein. Und vielleicht macht ihr noch Marathon so weiter mit Content-Updates oder so, ne, weil das für die Bubble ja auch cool ist, die das mögen, alles fein. Aber auf die Idee sind die in den letzten Monaten und Jahren nicht gekommen. Es gibt kein gegreenlightetes Spiel bei diesem Studio. Die haben gerade nichts. Außer, dass sie Content-Updates für Marathon machen. Und keine Idee, was sie machen sollen. Das ist Wahnsinn. Das ist echt purer Wahnsinn. Die haben keine Idee, was sie mit ihren Studios anfangen sollen. Und es ist so ein krasser Kontrast zur PlayStation 4-Ära. Aber gut, die Leute, die für die PS4-Ära verantwortlich waren, die sind ja auch da nicht mehr in hoher Verantwortung, ne? Sondern solche Fachleute wie Herman Halst. Müsst ihr euch merken, den Mann. Ist wirklich brillant, der Kerl. Also Bungie gegen die Wand gefahren. Ich hoffe wirklich, dass es da nicht noch weiter bergab rutscht, weil was ist jetzt der Plan? Wollen die sich jetzt mit Content-Updates da aus der Affäre retten? Wird schwierig, bin ich ehrlich. Glaube ich nicht so ganz dran. Sie müssen ja das nächste Projekt starten. Und dann hast du das Problem, so Kündigungswellen, die sorgen immer für ein sehr schlechtes Klima. Und das zeigt ja die Vergangenheit in kreativen Branchen, wenn ein besonderer Druck herrscht oder wenn Angst herrscht, leidet das Studio darunter, dann leiden die Produkte darunter. Und unter so einer Umgebung oder in so einer Umgebung ist es natürlich schwierig, so eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die gute Sachen hervorbringen kann. Also ich habe ein bisschen Bauchweh. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr kommt. Kann es mir aber durchaus vorstellen, weil wir wissen ja auch bei Bungie jetzt und Marathon, das war schon teilweise ein bisschen Development-Chaos und das wird schwierig, wenn es wieder so weitergeht. Der Studiochef, der auch seit einem Jahr jetzt bei Bungie ist, der ist auch schon wieder gegangen. Das heißt, da muss jetzt auch wieder jemand Neues ran. Also nur Chaos. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das jetzt noch nicht bei Sony war, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Bei Xbox wissen wir ja, dass da ganz viel gerade im Argen liegt und ich denke auch, dass noch weitere kommen werden. So Ubisoft, EA, auch ein gutes Stichwort wieder. Da wurden jetzt auch wieder zahlreiche Entlassungen angekündigt. Das kam jetzt im Zuge der Übernahme durch die Saudis. Da hieß es ja von EA erst, nein. Also demnächst kommt da erstmal nichts an Entlassungen. Naja, das ist ja halt ein dehnbarer Begriff. Demnächst kam jetzt halt doch ein bisschen früher als gedacht. Ich denke mal, es wird auch noch viele demnächst geben, weil die müssen halt radikal sparen, weil das ein fremdgeldfinanzierter Deal ist. Das heißt, die müssen dieses Geld so schnell wie möglich wieder erwirtschaften und dürfen dafür möglichst wenig Ausgaben haben, aber möglichst viel Gewinn. Naja, und dadurch muss er erstmal Leute rausschmeißen. Sonst wird es schwierig. Und das finde ich, also die Gaming-Branche ist gerade in einem ganz, 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 ganz schlimmen Zustand, obwohl sie 2025 das erfolgreichste Jahr aller Zeiten hatte. Und jetzt nicht nur im Mobile, also Mobile war sogar stagnierend. PC- und Konsolenmarkt ist gestiegen, vor allem PC-Markt. Und auch für 2026 wird nochmal ein großes Plus erwartet. Und danach sieht es aktuell auch aus. Und GTA wird sicherlich auch so seinen Beitrag dazu leisten. Nur da muss ich mir die Frage stellen, die Gaming-Branche ist so erfolgreich wie nie und schmeißt so viele Leute raus wie nie. Ein Drittel haben in den letzten Jahren ihren Job verloren. Ein Drittel der gesamten Branche. Das ist komplett krank und in den meisten Fällen ist es immer Missmanagement. Ne? So wie bei Sony, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Oder bei Xbox, dass ein Call of Duty nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und dass man dann halt andere Studios wegreißen muss, damit das nächste Call of Duty auch schön in Ruhe gelassen wird. Also, dass man da irgendwas mal verändert. Nee, das machen wir jetzt nicht. Sondern ein bisschen andere drunter leiden, die gar nichts damit zu tun haben, weil sie halt so Plus-Minus-Null-Rechnungen sind. Großartig. Großartig, was da gerade so vor sich geht. Das waren die News. Ach so, weil ich es jetzt auch gerade sehe, im Mai war wohl ein Katastrophenjahr, was die Hardware-Sales angeht. Nicht für die Switch 2, die ist die zweiterfolgreichste oder die sich am zweitschnellsten verkaufende Konsole in den USA aller Zeiten, sondern eher PlayStation und Xbox. Die PlayStation hatte die schlechtesten Hardware-Sales der letzten 25 Jahre und Xbox-Konsolen haben sich so schlecht verkauft wie noch nie. Aber dann lass uns doch mal die Preise erhöhen. Das wird sicherlich ankurbeln. Ey, das ist so abgefuckt gerade. Das ist so. Ich meine, wer soll sich das denn leisten? Wer soll sich das leisten? So, die Leute müssen mehr und mehr aufs Geld achten und die Konsolen werden immer teurer und teurer und teurer. Also da muss man gerade Nintendo noch so ein bisschen den Rücken frei halten, weil die hatten die geringste Preiserhöhung und sie haben jetzt sogar heute, am Tag der Aufnahme angekündigt, die Mitarbeiter von Nintendo, deren Grundgehalt soll um 10% angehoben werden. Was insane ist. Also sowas lese ich nirgendwo bei PlayStation oder Xbox. Das ist Wahnsinn. Weil, also Nintendo hat so argumentiert, man will halt gute Talente da behalten, man möchte die sichern, man möchte die da behalten und nicht verlieren. Und in dem Zuge kann ich dann nur sagen, ey, Chapeau. Das ist ein Move, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber den ich sehr, sehr begrüße, dass man den Leuten da auch mal ein bisschen was zurückgibt. Weil was Spieleentwickler da gerade durchmachen für eine Zeit, ist ganz, 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 ganz schlimm. Und schlimm ist auch zum Beispiel, was jetzt gerade da mit der Unreal Engine 6 passiert. Das ist ja wirklich eine AI-Slop-Engine. Die arbeitet komplett mit generativer AI. Also da werden irgendwelche Prompts eingegeben, dann stellt die Engine halt immer den gleichen Rotz. Super, das wird richtig, richtig toll. Es kam jetzt auch raus, es gab so eine Umfrage, jetzt habe ich leider nicht die Quelle, vielleicht muss ich die in die Beschreibung mal irgendwie reinpacken. Es gab einen Journalisten, der hatte sich eigentlich in einem ganz anderen Zuge damit erkundigt, wie man als Entwickler zu Unreal Engine und generativer AI steht. Und generative AI ist durch die Bank weg ganz schön unbeliebt. Also die Devs haben gar keinen Bock darauf eigentlich. Aber von oben wird es so voll reingedrückt. Ne? Bei Microsoft ist ganz viel, dass Copilot da aufgezwungen wird. Selbst bei Nintendo, muss man auch fairerweise sagen, gab es ja auch den Leak, dass das wohl ein Thema ist, dass die Devs da gar nicht so zufrieden sind, dass da auch Copilot eingesetzt wird. Insofern, das wird gerade so ein bisschen von oben aufgezwungen, weil das Management sich erhofft, ach, wenn ihr das alle macht, dann können wir 30 Halos in 10 Jahren produzieren und die verkaufen sich alle 300 Millionen Mal pro Spiel und kosten uns dann in der Entwicklung nur 6,20 €. Das ist so die Traumversion der ganzen, die Traumvision der ganzen Manager. Das ist natürlich völliger Bullshit. Aber ja, ich glaube, diese KI-Blase muss erst platzen. Sonst passiert da nichts. Sonst wird alles immer teurer, die Spiele werden immer sloppiger, sehen immer gleicher aus und einfach nur Bullshit. Aber ich glaube, das ist so gerade, ja, irgendwie die Phase bevor es mal knallt. Und ich hoffe wirklich, dass es knallt, weil sonst erholt sich der Laden nicht. Es wäre wahrscheinlich damit auch die zweite große Videospiel oder der zweite große Videospiel-Crash, weil gerade fühlt sich das irgendwie so an, als würden wir schon so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass es so kommt. Aber offiziell ist es ja noch nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, so nächstes oder übernächstes Jahr halte ich das für nicht ganz unwahrscheinlich, dass es da mal irgendwann knallt. Alright, ich habe auch ein bisschen was gespielt, ich möchte da aber jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich habe zum einen, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten oder in einem der letzten Podcasts erwähnt hatte, ich glaube tatsächlich nicht, nämlich Lego Batman habe ich gespielt. Ich bin jetzt noch nicht ganz durch, ich muss noch ein bisschen was machen. Lego Batman ist einfach Arkham. Es ist einfach Arkham, die Batman-Arkham-Spiele, weil es ist in der ganzen Struktur, in der ganzen Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, in die Art und Weise, welcher Vibe hier entsteht, wie die Level aufgebaut sind, also dieser Mix aus der offenen Welt, die du durchgleiten, durchfahren, gehen, kämpfen, irgendwie bespielen kannst, in Kombination mit auch geschlossenen und linearen Leveln, wo du auch mal von oben dich so runter sneaken musst, aber dann auch deine Nahkampfelemente hast. Das ist sehr, sehr davon inspiriert. Was jetzt ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, es fühlt sich in Teilen wie so eine Arkham Light Version an, ne? Weil du natürlich auch im Gewaltgrad und so etwas limitiert bist. Aber was ich trotzdem gut finde, es gibt einige spielbare Figuren, es gibt nicht unfassbar viele, aber dafür unterscheiden die sich viel, viel besser. Also jeder Charakter hat so seine Eigenschaften, hat eigene Outfits, hat eigene Spezialfähigkeiten, die du sogar nochmal eigens in einem separaten Skilltree sehr verändern kannst, und dadurch wird jeder Charakter schon sehr einzigartig, und das gefällt mir ganz gut, weil dann hast du so ein bisschen Abwechslung auch so im Spieldesign drin, weil du immer mal wieder auch andere Charaktere brauchst, weil die einen können nur das, die anderen können nur das. Ein Stück weit kannst du dich auch mit einem vielleicht mehr oder weniger identifizieren, weil die Art und Weise, wie man sie spielt, ein bisschen anders ist. Ich muss sagen, die größte Schwäche ist für mich das Kampfsystem. Es ist zwar sehr kopiert von Arkham, aber ich habe das Gefühl, ich habe dieses Kampfsystem jetzt die letzten 15 Jahre schon in 300 anderen Spielen gehabt und hier habe ich jetzt so eine Light-Version, weil ich kann schlagen, ich kann ausweichen, ich kann einen Spezialangriff machen, aber das hat sich dann auch, ich kann kontern, aber das hat sich dann nach einer Zeit auch auserzählt. Also mehr, so viel Tiefe bietet das dann gar nicht. Also es gibt zwar Gadgets, die du im Spiel hast pro Figur, aber die sind wenig so richtig kampfbezogen. Die sind eher so im Kontext der Spielwelt wirklich ein Thema. Und deswegen muss ich sagen, Kampfsystem, das spiele ich nicht ganz so gerne. Ich bin halt eher in der Welt unterwegs. Ich mag total den Humor. Ich mag, wie die Level-Designs sind. Ich habe dann lieber so ein paar Platforming-Passagen. Ich mag den Vibe total. Da bin ich voll into it. Ne? Aber Kampfsystem ist so ein bisschen, das finde ich ein bisschen langweilig. Insofern ist ein gutes Ding auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Macht Spaß, gerade wenn man so ein bisschen Arkham-Sehnsucht hat und einfach mal einfach wieder ein Lego-Spiel. Insofern ist das auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, darüber hinaus habe ich noch Shadow of the Colossus jetzt gerade, was ich nachhole, weil das ist so ein Klassiker, der immer an mir vorbeigegangen ist. Aber den wollte ich jetzt unbedingt mal nachholen. Ich spiele gerade das Remake. Ich werde wahrscheinlich auch im Nachgang nochmal die PS2-Version spielen. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Ich glaube aber, dass mir dieses Spiel vor, wann kam es raus, 25 Jahren oder so, noch viel, viel besser gefallen hätte. Das hat damit zu tun, weil du bist ja in so einer sehr, sehr einsamen Welt, ne, als junger Mann, würde ich jetzt sagen. Und der ist mit Schwert und Schild gerüstet und kann dann mit seinem Pferd durch die Gegend reiten und muss dann zu gewissen Kolossen und die dann besiegen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in der Welt noch nicht so viel entdeckt, wo ich sage, okay, das ist jetzt in irgendeiner Form interessant, das ist spannend, das ist aufregend, da macht es jetzt mal irgendwas Interaktives, sondern das Ding sind halt wirklich die Kolosse. Und die Kolosse, die sind auch cool gemacht, ne? Die sind sehr unterschiedlich und da gibt es sehr, sehr verschiedene Herangehensweisen, wie du die besiegen kannst. Da gibt es zum Beispiel einen, wo du dann immer hochklettern kannst, wenn der sein Riesenschwert runterschwingt, aber dann erstmal braucht, das wieder hochzuheben, dass du dann erstmal darüber hochkletterst. Oder einen, wo du dich erst in eine Höhle verstecken musst, damit der mit dem Kopf den Boden absucht, woran wieder so Haken sind, an denen du dich, wenn du richtig ransneakst, dann wieder hochziehen kannst. Also das ist schon sehr, sehr kreativ, das macht Spaß, das ist launig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie sich das jetzt so durchs Spiel trägt. Ich habe jetzt gerade so ein Viertel durch. Hab da aber auf jeden Fall meinen Spaß mit. Ich glaube aber, wenn du vor 25 Jahren diese riesen Kolosse bezwungen hättest, ich glaube, da war das einzigartig. Da hat es sowas, glaube ich, einfach noch nicht gegeben. Mittlerweile riesige Kolosse, riesige Gegner kennen wir ja mittlerweile ganz gut aus Videospielen. Das ist jetzt keine News mehr. Deswegen habe ich diesen Wow-Faktor da jetzt gerade nicht, den ich wahrscheinlich gehabt hätte, hätte ich das Spiel als Kind gespielt. Was ich gerade ein bisschen schade finde. Aber ich verstehe trotzdem die Magie dahinter. Ich mag total die Atmosphäre. Ich mag die ganze Stimmung, die dahinter steckt. Was ich nicht so mag, ist, wie die Figur reitet. Das ist alles so ein bisschen wobbly und die Kamerafahrt ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, als wenn der Kameramann so dahinter irgendwie ist, aber schon so 6 Jägermeister drin hat und nicht mehr so ganz zielsicher die Szene einfangen kann. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ich würde jetzt das nicht als Stärke oder krasse Schwäche bezeichnen, aber es ist ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass mich das wirklich begeistert. Man gewöhnt sich halt dran. Aber da werde ich vielleicht nochmal im nächsten Podcast drüber schnacken, wenn ich da einen tieferen Eindruck habe. Was ich noch ganz gerne covern wollen würde, wäre Gothic, nämlich das Gothic Remake. Ich bin kein krasser Gothic-Fan. Ne? Also ich weiß, in Deutschland hat das Kultstatus. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die lieben das total. Ich mochte Gothic 1 auch. Ich habe Gothic 2 zum Beispiel nie gespielt. Shame on me. Ich mochte das Original. Das Remake mag ich nicht sonderlich. Beziehungsweise die einzigen Sachen, die ich mag, waren schon im Original. Was mich am meisten stört, ist der Look. Ich weiß, so ganz viele sagen, das sieht jetzt so also toll aus. Ich finde, es sieht nicht besonders toll aus. Also klar, du hast viel Grafik, du hast viel Detailgrad, aber ich finde, das sieht alles so same aus. Das sieht so richtig wieder nach Unreal Engine 5 Standard Asset Store aus. Also wirklich nur alles so reingezogen und dann, ja, sieht zwar alles gleich aus, aber hey. Und das catcht mich gar nicht. Das sieht sehr, sehr seelenlos irgendwie aus, sehr identitätslos. Und da, finde ich, hatte Gothic 1 mehr eigene Ästhetik. Das hatte was sehr Eigenes. Das hatte wirklich diesen Ruhrpott-Charme. Aber das jetzt, das sieht so glatt gebügelt und makellos alles aus. Das hat überhaupt keine Ruhrpott-Ästhetik. Die Ruhrpott-Ästhetik kommt ja eigentlich nur durch die Dialoge, die halt absolut geil sind wieder. Damit habe ich absolut meinen Spaß. Die sind hervorragend. Aber wie gesagt, das war ja auch schon im Original. Womit ich noch ein großes Problem habe, ist das Kampfsystem. Weil, das ist so clunky, das ist so unbalanced. Du hast ein ganz merkwürdiges Trefferfeedback. Das ist so ein bisschen gewürfelt, weil manchmal haust du einen Gegner und er weicht durch den Schlag zurück, was ja natürliches Trefferfeedback, aber manchmal reagiert der gar nicht darauf. Und ob der darauf reagiert, ich habe das Gefühl, also ich habe da noch kein Muster erkennen können. Und wenn du einen Gegner krass hittest, aber der da passiert dann nichts mit dem Gegner, sondern er kann trotzdem in seiner Angriffsanimation drin sein. Das ergibt halt wenig Sinn und ist dann auch teilweise frustrierend, weil es kein verständliches Muster gibt, wie diese Kämpfe strukturiert sind. Und das nervt schon. Dazu habe ich ganz oft das Problem, dann drücke ich geradeaus und dann geht der überhaupt nicht, auch teilweise mit einem Kampf. Dass die Ausweichmanöver nicht richtig funktionieren, dann stacken die Gegner plötzlich irgendwo, dann stackst du irgendwo gerade wieder, dann spawnt ein NPC aus dem Nichts wie Jesus und taucht nach 20 Sekunden wieder komplett ab und zaubert sich weg. Das ist ganz oft, dass NPCs sich einfach wegteleportieren aus dem Nichts oder dann tauchen sie plötzlich auch wieder auf. Ganz, ganz häufig. Ist dann halt ärgerlich, wenn es wichtige Leute sind. Aber ich finde es nicht besonders toll. Ich merke im deutschsprachigen Raum, dass es sehr gut angenommen wird. Im englischsprachigen Raum, wie zu erwarten, eher weniger. Ich glaube, dass da ganz viel auch so Nostalgie mit drin hängt und die Liebe für diese Reihe. Und ich muss sagen, also da spiele ich lieber nochmal das Original. Also wenn ich jetzt nochmal Gothic spiele, dann spiele ich lieber das Original. Da finde ich mich dann eher wieder als das Remake. Das finde ich ein bisschen, ja, es catcht mich nicht. Es ist nicht so, also, weil das war für mich von Anfang an klar, dass du Gothic nicht remaken kannst. Gothic ist ein Produkt seiner Zeit und hat in dieser Zeit perfekt funktioniert, weil es da so reingepasst hat. Mit der Technik, mit dem Hintergrund, wie es entstanden ist, mit dem Hintergrund, wie dieses Spiel aufgebaut ist und was da für Leute ihr für Einflüsse mit eingebracht haben. Das war authentisch. Und so ein Produkt, auch mit seinen ganzen Fehlern, die es ja dann irgendwie so charmant machen, das kannst du nicht reproduzieren. Das hat in dieser Zeit, das hat in diesem Jahr, das hat in dem Moment funktioniert. Aber das funktioniert nicht unendlich oft. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, dass das ein schwieriges Unterfangen wird. Und eins, was für mich nicht so gut funktioniert hat, ehrlich gesagt. Und deswegen werde ich das auch nicht weiterspielen. Vielleicht irgendwann mal nochmal ins Original reinspringen und ich vermute wahrscheinlich, dass wir jetzt als nächstes dann Gothic 2 Remake erleben und wenn das auch auf gleichen Spuren wandelt, dann würde ich da auch eher zum Original greifen, weil das ist das Gleiche, ne? Das ist auch, da sage ich, das ist ein Produkt der Zeit mit den Leuten, die es auch eben erfunden haben. Und dafür hat es funktioniert und ich glaube, so ein glatt gebügelt, also glatt gebügelte Ruhrpott-Ästhetik ist ein Kontrast, der für mich nicht ganz funktioniert. Aber es wird ja trotzdem in Deutschland gut angenommen und ich wünsche den Leuten auch ganz viel Spaß, die damit Spaß haben wollen. Bei mir jetzt leider nicht ganz geklappt. Was aber geklappt hat, ist, dass ich doch relativ in Time war heute. Ich habe mich tatsächlich auch zu den Themen, die ich heute besprochen habe, schon auch etwas mehr ausgekotzt. Auf Threads zum Beispiel, auf YouTube zum Beispiel, gerade so was Steam Machine und die Entlassungen oder GTA. Da habe ich auch eigene Videos auf YouTube zugemacht. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen und mitdiskutieren. Gerne mal die Meinung da lassen. Da bin ich immer offen, wenn sie gut begründbar ist, wenn es ein Fangirlisches, dann kann ich nie weniger mit anfangen. Ich mag eher konstruktive Kritik. Egal, ob es positiv oder negativ ist oder wenn ihr euch einfach nur freut, selbst wenn ihr wisst, dass irgendwas doof ist, ist ja egal. Hauptsache, man hat irgendwie Spaß damit. Ne? Aber da schaut gerne mal vorbei oder auf Twitch. Ich spiele gerade zum Beispiel die Feuerrote Edition nach Ewigkeiten und wie gesagt Shadow of the Colossus, wo ich gerade dran bin. Und wo ich mal gespannt bin, was sich da in der Spielstruktur vielleicht noch so ändert oder was die Open World, wenn man sie so bezeichnen kann, auch noch so zu bieten hat.
die ich ja per se irgendwie schon auch revolutionär finde, wenn man bedenkt, so, dass das Spiel so alt ist und dass du trotzdem so eine große Welt irgendwie in diese Kolosse. Deswegen, da glaube ich, dass das, ach, hätte ich das früher gespielt. Ich glaube, mich hätte es von Latschen, also aus den Latschen gehauen damals, wenn ich das gesehen hätte. So finde ich es halt irgendwie einfach schön. Schön, das zu sehen, wie so ein altes Spiel damals war und das jetzt nochmal so nachzuerleben. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Hitzezeit. Ich wünsche euch allen eine Klimaanlage. Ja, und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.